Habt ihr das gehört? Mit einem Dieseldampfer ist er angekommen. Einer, der immer wieder behauptet, das ist doch verboten, sollte das werden. Kommt mit dem Dieseldampfer. Und habt ihr das gehört, was die Bauern getan haben? Die verhalten sich wie der letzte Dreck, oder? Warum reizt es uns so sehr, wenn zum Beispiel ein Politiker mit einem Dieseldampfer ankommt? Ich wusste das nicht mal. Aber das ist das Erste, was ich so gelesen und gehört habe, wie sich Leute darüber beschweren. Wie kann er das nur tun? Der Habeck. Aber wir brauchen ja nicht beim Habeck bleiben. Wir können auch uns die anderen Politiker mal angucken, gell? Wer ärgert sich nicht über solche Menschen? Warum ärgern wir uns über solche Menschen? Weil wir einen sehr hohen Maßstab an sie legen. Sie sind ja gewählte Persönlichkeiten, die uns vertreten sollen. Sie sind diejenigen, die alles wissen oder alles wissen sollten und vor allen Dingen, die alles richtig machen müssen. Und wehe, sie machen einen Fehler. Wehe, sie erlauben sich einen kleinen Patzer. Wie zum Beispiel auf einen Dieseldampfer zu steigen. Das hätte ein Elektrodampfer sein müssen. Warum legen wir an ihn oder an sie einen anderen Maßstab als an jeden anderen normalen Menschen? Sie sind nichts Besonderes, sie sind nichts Außergewöhnliches, sie wurden nicht besonders begabt, sie sind weder besser noch schlechter als du und ich. Aber sie stehen für etwas. Und wir erwarten dementsprechend auch nicht nur ein Verhalten, das dem entspricht, dass sie nicht nur etwas sagen und etwas anderes tun. Wir erwarten so viel von ihnen. Und mich erinnert das ein Stück weit an uns Christen. Viele Menschen würden sagen, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, weil, guck mal, wenn das Christen sind, dann brauche ich das alles nicht. Wenn ich in die Bibel schaue, auch da ein Maßstab, der riesengroß ist an Christen. Ich würde sagen, kaum zu erfüllen, wenn überhaupt möglich zu erfüllen. An diesem Maßstab wirst aber du und ich werde daran gemessen. Wenn du irgendwo erzählst, dass du Christ bist, dann haben sie ein bestimmtes Bild davon, wie du zu sein hast, was du zu reden hast, wie du dich zu verhalten hast, welche Charakterzüge du haben solltest und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste, immer schön die andere Wange hinhalten. Was für ein Maßstab. Und dem werden wir oft nicht gerecht. Und wenn wir uns die Gemeinde in Korinth angucken, dann sind sie das absolute Paradebeispiel, wie es nicht zu sein hat. Wenn ich mir die Korinther angucke, dann verstehe ich, warum die Menschen, wenn sie Christen anschauen, sagen, oh je, oh je. So wie wir es manchmal über Politiker sagen. Aber hat sich so viel verändert? Was sagen die Leute in Gerlingen oder sonst wo, wenn sie Lifebase anschauen? Wenn sie dich anschauen auf der Arbeit, wo auch immer du bist, was sagen sie dann über dich? Was denken sie über dich? Und vor allen Dingen, wo warst du für sie eine Enttäuschung? Und deswegen ist das Hauptthema von Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, deswegen argumentiert er ganz oft mit dem Kreuz. Denn diesen Maßstab können wir eigentlich nur dann erfüllen, so sagt Paulus, wenn wir wirklich verstanden haben, was für Konsequenzen es hat, wenn wir den Tod von Jesus verstanden haben, wenn wir seine Auferstehung verstanden haben. Und deswegen freue ich mich sehr über die Losung, über die Jahreslosung diesen Jahres. Oh Wunder, es passt wieder. Komisch, jedes Jahr passt es. Dieses Jahr, die Jahreslosung, steht in 1. Korinther 16, der Vers 14. Ich lese aber den 13. Vers mit. Und dort steht: Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist der Vers oder die Jahreslosung. Alles, was ihr tut oder alle Dinge, die ihr tut, geschehe in Liebe. Schön, oder? Habt ihr euch mal ein paar Worte, ein paar Videos zu der Jahreslosung schon angeguckt bei YouTube oder so? Da findet ihr eine riesen Bandbreite, was das zu bedeuten hat für uns, für unsere Gesellschaft, für dich und für mich. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig zu überlegen, was sagt denn das Wort Gottes, was es zu bedeuten hat. Und eine wichtige Frage ist wahrscheinlich dabei, was ist denn überhaupt Liebe? Wie wird Liebe definiert? Man könnte bei Wikipedia vielleicht nachschlagen. Mit Sicherheit hast du auch einen Gedanken und eine Idee, was Liebe bedeutet und was nicht. Und ganz klar ist ja, Schmetterlinge im Bauch. Das ist Liebe, oder? David, du bist verliebt? Schmetterlinge, gell? Also David könnte uns erklären, was Liebe ist, weil er ist verliebt. Ob das wirklich Liebe ist oder ob das der einzige Aspekt der Liebe ist, da hoffe ich, da zweifeln wir alle dran. Das ist hoffentlich ein kleiner, schöner, wunderbarer Teil. Aber wenn die Bibel von Liebe spricht, dann spricht sie eigentlich nie von Gefühlen. Wusstet ihr das? Also wir sprechen so gut wie immer von Gefühlen und die Gesellschaft immer von Gefühlen. Ja, sogar es geht so weit, dass Liebe mit Sexualität gleichgestellt wird. Das ist Liebe. Aber die Bibel spricht nie davon, dass das Liebe ist. Keine Gefühle. Ich finde eine interessante Aussage von Augustin. Der hat circa im 4. Jahrhundert gelebt und der hat schon eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, wie wir Menschen Liebe leben. Und der sagt oder fordert die Menschen auf und sagt, wir dürfen die Menschen nicht so lieben, wie die Feinschmecker ihren Hühnerbraten lieben. Sie vernichten ihn und erfreuen sich daran. Es tut ihnen gut. Das ist, wie wir ganz oft Liebe leben und vielleicht nicht sagen, dass wir es so denken, dass Liebe ist. Aber letztendlich wird das immer wieder deutlich. Was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet, was habe ich davon? Und wenn ich mir die Liebe in der Gesellschaft angucke, dann erlebe ich tatsächlich genau das. Liebe vernichtet, also zumindest die Liebe, die als Liebe gesehen ist, sie vernichtet oft die Menschen, sie zerstört und vor allen Dingen nützt sie immer demjenigen, der diese Liebe will und braucht. Das heißt, der andere, mein Gegenüber, ist dafür da, damit ich Liebe erleben kann, und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn du so drüber nachdenkst, wenn ich drüber nachdenke, dann hat das eine gewisse Wahrheit. Wie oft empfinde ich Liebe genauso? Das heißt, wenn ich vermeintlich Liebe gebe, ist es eigentlich kein Liebe geben, sondern ein, was habe ich davon? Was nützt es mir? Ich heirate, warum? Damit ich glücklich werde. Damit meine Frau mir all das gibt, was ich brauche. Damit ich geliebt werde. Und ja, vielleicht auch, damit ich Liebe geben kann. Aber warum gebe ich Liebe? Damit ich mich gut fühlen kann. Es dreht sich alles um mich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es oft so. Ich freue mich, wenn wir an einen Punkt kommen, wo es nicht immer so ist. Und die Bibel fordert uns auf, dass es nicht so ist. Tatsächlich ist der erste Korintherbrief ja der Brief, wo über Liebe viel gesagt wird. Da ist zum Beispiel auch der Abschnitt, wo Paulus immer wieder sagt, wenn du Wunder tun kannst, wenn du all dein Hab und Gut abgibst, ja, wenn du sogar dein Leben hingibst, aber keine Liebe hast, dann ist diese Tat nichts wert. Das steht auch in diesem selben Brief. Und so beendet Paulus auch seinen Brief im 16. Kapitel, das ist das letzte Kapitel, und er fordert sie nochmal auf, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dieses alles umfasst tatsächlich alles. Also er sagt nicht einiges, er sagt nicht nur, wenn es darum geht, zum Beispiel um den Partner oder um deine Kinder, um deine Eltern, um die Menschen, die dir gut tun, wie wir am Anfang gehört haben, ja, mit denen du dich umgibst, sondern alles bei euch geschehe in Liebe. Das heißt, es ist ein Imperativ, ein Befehl, eine Aussage, was du tun sollst. Aber erinnert ihr euch daran, was ich zu Beginn zum Abendmahl gesagt habe? Was ist das Thema des Briefes? Das Thema des Briefes ist, er erinnert immer wieder daran, wenn ihr daran denkt, was Christus für euch getan hat, wenn ihr versteht, was es für euch bedeutet, dann werdet ihr auch verstehen, was es bedeutet zu lieben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. So sehr liebte Jesus diese Welt, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Das heißt, Liebe kann also kein Gefühl sein. Oder besser gesagt, Liebe kann schon ein Gefühl sein, aber Liebe ist, oder das Gefühl ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Liebe. Und wenn kein Gefühl da ist, heißt das noch lange nicht, dass keine Liebe da ist. Denn so wie die Bibel Liebe beschreibt, ist es ganz anders als das, was wir in der Gesellschaft erleben und vielleicht auch selber leben. Und mir macht das tatsächlich Hoffnung. Denn Liebe hat etwas mit Handeln zu tun. Mit einer Handlung. Deswegen heißt es hier, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Er sagt nicht, alles, was ihr tut, hat ein gutes Gefühl dabei. Dann wäre der Rückschluss, hast du kein gutes Gefühl dabei, brauchst du es nicht zu tun. Oder hast du kein gutes Gefühl dabei, hast du keine Liebe, also hast du versagt. Nein, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn Paulus dazu auffordern kann, ja sogar befehlen kann, dann ist es auch möglich. Dann brauchst du kein Gefühl dafür, sondern dann darf es eine Handlung sein. Das heißt, Liebe ist eine praktische Zuwendung zu meinen Mitmenschen. Und übrigens nicht zu irgendeinem bestimmten Mitmenschen, sondern alles, was ihr tut. Alle eure Begegnungen. Das heißt, es ist immer eine praktische Zuwendung zu meinem Nächsten. Das ist ein hoher Maßstab. Das heißt, ein konkretes Sich-Sorgen den Nächsten. Nicht, was kann er mir tun? Oder ich habe ihm jetzt geholfen, dann wird er mir helfen. Sondern ein sich Sorgen den anderen, ein aktives Bemühen um einander. Klingt das schön? Klingt das nach Liebe? Vielleicht nicht. Aber stell dir mal vor, du bist in einer Gemeinschaft, wo das gelebt wird. Das klingt schön. Das wäre herrlich. Und Paulus behauptet, dass wir in so einer Gemeinschaft leben. Dass wir in einer Gemeinschaft leben, wo Menschen dazu befähigt sind, durch den Geist Gottes genau so zu leben. Ein Hinwenden, ein Zuwenden, und zwar ein praktisches. Deswegen kann er zum Beispiel sagen zu den Reichen, da ist ein Armer, der kein Essen hat. Du kannst sagen, ach, du Ärmster, dass du hungerst, du tut mir so leid, ich bete für dich. Oder du kannst ihm die Hühnerkeule geben. Und Paulus sagt, das ist wahre Liebe. Das liebende Hinwenden, das tatsächliche sich Sorgen. Denn eine tatsächliche, echte Sorge, nicht eine, gut, dass es mir nicht passiert ist. Gut, dass du leidest und nicht ich. Und ich gestehe, so fühle ich mich oft. Dass der andere mir leid tut und das ist wahr, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ganz tief in mein Innerstes hineinblicke, denke ich nur, ich bin so froh, dass nicht ich in dieser Situation bin. Es wäre schön, wenn du auch nicht darin wärst, aber Hauptsache ich nicht. Das ist ein Sorgen, wie wir Menschen uns sorgen. Aber Paulus fordert uns dazu auf, uns göttlich zu sorgen. Denn diese Liebe, von der er spricht, ist keine menschliche Liebe, ist keine Liebe, die du aus dir heraus pressen kannst, sondern er spricht davon, dass es eine Liebe ist, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. In Galater zum Beispiel, wo es um die Frucht des Geistes geht, was wird als allererstes genannt? Die Liebe. Wenn er davon spricht, dass alles vergeht, sagt Paulus, alles wird vergehen. Wir haben vorhin gehört, Werke nützen dir nichts. Du kannst mit Werken nicht zu Gott kommen, denn die Werke vergehen. Alles, was du tust, das vergeht. Alles, was geschaffen ist von Gott, das vergeht. Aber was vergeht nicht? Die Liebe. Denn durch die Liebe sind wir gerettet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das heißt, warum vergeht die Liebe nicht? Gott ist die Liebe. Und warum kann ich dich lieben, und zwar so wie Paulus es hier auffordert? In mir wohnt die Liebe. Deswegen sind wir befähigt, einander so zu begegnen, in dieser praktischen Liebe. Und selbstverständlich kommt es vor, dass du und ich mit Sicherheit mit Menschen zu tun haben, da haben wir kein Gefühl von überschwänglicher Freude und Liebe, dass wir jetzt mit diesen Menschen zu tun haben. Und zum Glück brauchen wir das auch nicht. Sondern er sagt, diese Liebe, die kommt ohne Grund. Jesus hatte keinen Grund, warum er ins Kreuz ging. Er kam nicht und sagte, diese tollen Menschen, dieser tolle Peter, dieser tolle Viktor und dieser tolle Andreas, boah, wie könnte ich nicht für sie ans Kreuz gehen? Ganz anders. Er ging trotzdem. Das heißt auch für uns, wir lieben nicht, weil die anderen so toll sind, sondern trotzdem, dass sie gar nicht so toll sind vielleicht. Und trotzdem, dass ich nicht so toll bin. Weil das eine Liebe ist, die aus Gott geboren ist. Für mich ist das eine wundervolle, eine ermutigende und auch eine beruhigende Botschaft. Denn dann weiß ich, ich muss nichts leisten. Ja, ich kann sogar nichts leisten. Ich muss meinen Nächsten nicht lieben im Sinne von, Peter, streng dich an. Sondern Paulus sagt, du musst verstehen, was durch die Wiedergeburt, also dadurch, dass Jesus für dich gestorben ist, dass der Geist Gottes in dir wohnt, dass Christus durch den Geist Gottes in dir wohnt. Was ist mit dir dadurch geschehen? Das musst du verstehen. Paulus sagt, all die Probleme, die die Korinther dort haben, all die Kompromisse, die sie eingegangen sind, mit der Gesellschaft, die damals so schlimm war. Übrigens, wenn ich den Korintherbrief lese, dann habe ich das Gefühl, das passt sehr gut in unsere Zeit. Auch uns fällt es wahrscheinlich gar nicht so einfach, keine Kompromisse mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit dem Denken, das heute so populär ist, einzugehen. Und er fordert uns auf, nicht diese Kompromisse einzugehen. Und er sagt, die Lösung all dieser Probleme ist, verstehe, was Jesus für dich getan hat. Verstehe, was es bedeutet, dass er in dir lebt und du eine neue Kreatur bist. Verstehe, was es bedeutet, die Liebe, die in dir wohnt, die soll aus dir fließen. Das heißt, all diese ethnischen Themen, ethischen Themen, die er hier anspricht, immer wieder ist seine Antwort: Du kannst das tun, lebe nach diesem Prinzip, denn Christus hat es für dich getan. Das heißt, das Ziel der christlichen Ethik, ja, des christlichen Verhaltens, des Maßstabs, das von dem Wort Gottes, aber auch von den Menschen, denen wir so begegnen, an uns angelegt wird. Das Ziel dieses Verhaltens ist es, Gott zu ehren. Die Ehre Gott zu geben. Das heißt, wenn ich dich liebe, dann tue ich das nicht, weil du das verdient hast, sondern damit ehre ich Gott. Damit sage ich, ich tue das, was Gott ehrt. Und Jesus, warum hat er das getan? Er hat selbst gesagt, ich tue das alles, weil ich meinem Vater gehorsam bin. Damit ehre ich den Vater und wir ehren ihn. Das heißt, das Modell christlicher Ethik, also wie soll ich mich verhalten, wie sollst du dich verhalten, warum sollen wir so lieben, ist Jesus Christus, sein Verhalten, sein Beispiel, das auf dieser Welt gelebt hat. Wenn ich mir das betrachte, dann weiß ich, wie ich mit meinem Nächsten umgehen soll. Denn Jesus hat nicht nur die geliebt, die er toll fand oder die ihn geliebt haben. Er hat sogar seine Feinde geliebt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Kreuz. Und was ist dann das Prinzip dieser christlichen Ethik, also unseres Verhaltens? Das ist die Jahreslosung dieses Jahres 224, Liebe. Das heißt, wie sollen wir das alles erfüllen? Wie können wir den Armen nicht übervorteilen? Wie können wir, wenn es darum geht, was darf ich und was darf ich nicht, was kann ich dem anderen zumuten vielleicht und was kann er mir zumuten? Wie kann ich das beantworten? Auf all diese Fragen antwortet Paulus mit Liebe. Deswegen sagt er, egal was du getan hast, egal was du tust, egal wie groß deine Werke sind, wenn da keine Liebe dahinter steckt, sondern vielleicht damit dir einer auf die Schulter klopft, dann hat diese Tat, selbst wenn du geholfen hast, keinen Wert, sondern nur wenn du das tust, aus dieser Liebe heraus. Denn die Liebe reflektiert Gott selbst. Das ist unsere, ich will nicht von dir sprechen, das ist meine Motivation. Warum will ich den anderen lieben? Es reflektiert, es spiegelt Gottes Wesen wider. Denn wir können von Jesus erzählen, so viel wir wollen. Wir können predigen jeden Tag unseren Arbeitskollegen, auf der Straße, unseren Nachbarn. Wir können losfliegen und nach Afrika gehen. Wir können das alles tun. Aber wenn wir keine Liebe haben und wenn die Menschen diese Liebe nicht erleben, dann werden sie Jesus nicht erleben. Darum sollen wir im Gegensatz vielleicht zu den Politikern oder anderen Menschen, nicht nur reden, nicht nur von Jesus berichten, sondern wir sollen es auch leben. Deswegen freue ich mich über diese Jahreslosung, dass wir alles, was wir tun, in Liebe tun sollen. Wahrscheinlich müssten wir das irgendwo hier aufkleben, dass wir wenigstens einmal am Sonntag, und zwar jede Woche diesen Jahres, erinnert werden, ach ja, stimmt. Ich habe gerade den anderen angeflaumt oder angemault, weil er keine Ahnung was getan hat. Das war nicht in Liebe. Oder ich habe den anderen mal ordentlich die Meinung gesagt, damit seine Fehler berichtigt werden, weil die Wahrheit muss ausgesprochen werden. Aber ohne Liebe hat die Wahrheit keinen Mehrwert. Ohne Liebe gibt es keine Wahrheit. Ja, dann sind es Fakten, schön, Fakten sind toll. Aber mit Fakten gewinnst du keine Menschen. Mit Fakten kannst du Menschen sogar wunderbar vor den Kopf stoßen. Aber erst wenn Fakten, wenn Wahrheit und Liebe zusammenkommen, darin spiegeln wir Christus wieder. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Wahrheit aussprechen sollen. Denn Liebe bedeutet auch nicht, den anderen zu schonen im negativen Sinne. Zu sagen, ach, ich habe den so lieb, so ein toller Kerl, so eine wundervolle Frau. Ihr wird das bestimmt wehtun. Dieser Person wird es doch wehtun, wenn ich jetzt komme und ihr sage, hör mal, so solltest du nicht leben. Das tut dir nicht gut. Denn meistens ist ja so, wer will schon die Wahrheit hören? Will ich die Wahrheit hören? Wahrheit tut weh. Aber das bedeutet auch Liebe. Nur die Frage ist, mit welcher Motivation tue ich das? Das ist eine wichtige Frage. Denn, wie gesagt, einem die Wahrheit um die Ohren zu pfeffern, das ist nicht diese Liebe, sondern eine Sorge um den anderen. Das bedeutet, ich sorge mich, was wird diese Sünde, die er vielleicht tut, oder das falsche Verhalten oder was auch immer, für Konsequenzen in seinem Leben haben, für Schaden in seinem Leben haben. Und vielleicht sogar, wird dieser Mensch, wenn der Herr wiederkommt, bestehen? Denn in seinen Werken wird er nicht bestehen, sondern nur, wenn er diesen Jesus tatsächlich kennt. Also eine echte Sorge um diesen Menschen und eine echte Liebe wird mich dahin treiben, dass ich ihm sage, du gehst verloren. Das ist echte Liebe. Das heißt, unter uns, wenn es zum Beispiel im Matthäusevangelium darum geht, um Gemeindezucht, ja, das ist so ein schönes Lutherdeutsch, Zucht, ja, das wollen wir nicht hören, aber wenn Liebe unter uns herrscht, dann werden wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, damit wir auf dem Weg der Gerechtigkeit bleiben. Das ist echte und wahre Liebe. Das ist letztendlich die Kraft unseres ethischen, moralischen, guten Verhaltens. Nicht, dass wir etwas davon haben, sondern die Kraft haben wir durch Jesus Christus, der in uns wohnt. Und deswegen kann ich mich dem Paulus tatsächlich anschließen. Unser Problem ist oft der, dass wir theologisch, also was sagt Gott, da einen Knicks haben. Dass wir meinen, unser Verständnis von Gott oder das Verständnis des Menschen ist der Maßstab. Oder die Art von Liebe. Ja, das ist heutzutage, wenn wir mal überlegen, was bedeutet Liebe, dann wissen wir, Liebe bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will, was mir gut tut. Aber Gott sagt, nein, nein, Liebe ist die Sorge um den anderen. Das sind zwei Pole, was die Gesellschaft sagt und was Gott sagt. Das heißt, wenn du dich manchmal fragst, weil es klingt so gut und schön, was die Gesellschaft über Liebe sagt. Wenn du dich manchmal fragst, ist es vielleicht doch wahr? Wie kann ein guter Gott es zulassen, dass ein Mensch, dass eines Menschen Liebe, Sehnsucht, Verlangen, was auch immer, nicht erfüllt wird? Weil Gott sagt, das tut dir nicht gut. Wie kann das wahr sein? Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir vielleicht sagen, vielleicht müssen wir die Bibel doch hier anders verstehen. Vielleicht hat Gott es nicht so gemeint. Aber wahre Liebe erkennt, dass schädliches Verhalten, und sei es auch, dass wir es tun, weil wir uns Liebe wünschen, immer negative Konsequenzen für diesen Menschen haben. Und wahre Liebe bedeutet dann zu sagen, nicht alles, was wir tun wollen, sollten wir tun, weil tut dir gut, weil tut mir gut. Sondern wahre Liebe bedeutet immer ein Sorgen um des Menschen. Und wahre Liebe bedeutet immer ein Hinwenden zu Christus. Damit möchte ich dich ins neue Jahr entlassen. Damit möchte ich diesen Maßstab, der hier tatsächlich angelegt wird, nochmal anlegen. Und am Ende des Jahres stehst du vielleicht hier vorne und sagst, habt ihr gesehen, der Peter ist auf dem Diesel Fahrzeug gestiegen. Nein. Aber ihr versteht den Gedanken. Wir legen einen Maßstab an uns, aneinander, und dass wir gnädig zueinander auch sind. Auch das bedeutet Liebe. Denn ich werde versagen und du wirst versagen dieses Jahr ganz, ganz oft. Dass wir in Liebe einander begegnen, einander vergeben und sagen, ich helfe dir, wo du nicht mehr kannst, wo du versagst, und du hilfst mir, wo ich versage. Und dann wird niemand hier stehen und sagen, ach, dieser Peter. Denn das ist nicht mehr nötig, ich bin schon ausgerichtet. Alles bei euch geschehe dieses Jahr 2024 und jedes andere kommende Jahr in Liebe. Amen.